So. Morgen. Also herzlich willkommen zur 184. Ausstrahlung von Einführung in die Informatik-Zentralübung. Heute, für die, die schon, für die, die schon Datenbanken hassen gelernt haben, wir werden das heute wahrscheinlich abschließen, kommt drauf an, ja. Und dann werden wir das nächste Mal was anfangen, was die meisten noch mehr hassen. Na gut, okay, ich sollte nicht so bösartig grinsen, okay. Na gut, manche lieben es auch, ja. Also Java nämlich, ganz cool, ganz toll, kann man alles mitmachen, kann sich freuen im Leben mit Java. Und das werden wir dann auch tun. Gut, aber alles in due time, denn heute geht es nochmal im Endspurt um Datenbanken. Okay? So, was haben wir gemacht? Naja gut, wir haben angefangen mit Modellierung, ER-Diagramme, dann haben wir gesagt, wie machen wir relationale Schemata, wie verfeinern wir, was sind Typen, dann haben wir uns angeguckt, was sind Relationen, dann haben wir festgestellt, okay, sowohl Beziehungen als auch Entity-Typen sind Relationen. Relationen haben wir in Tabellen aufgeschrieben. Tabellen sind einfach nur, wie gesagt, Aufschreibungen von Relationen. Das heißt, die Nummer sozusagen der Zeile spielt keine Rolle auf eine gewisse Weise, denn eine Relation war eine Menge. Na gut, dann haben wir mit der relationalen Algebra sozusagen ein mathematisches System kennengelernt, mit dem man aus einer Menge bestehender Tabellen, also einer Menge bestehender Relationen, neue Relationen erzeugen kann. Und das war das, was wir eigentlich in Datenbanken auch immer machen, wenn wir eine Abfrage machen. Ja? Denn bei einer Abfrage machen wir nichts anderes als aus dem Datenbestand, das ist eine Menge von Tabellen, eine neue Tabelle, in der Regel eine, zu erzeugen, und das ist die Antworttabelle. Ja? Und das war das, was die relationale Algebra uns halt auch geliefert hat. Also wir konnten Joins machen, wir konnten Selektionen machen, wir konnten Projektionen machen, und auf diese Weise konnten wir uns unsere Antwortrelation, unsere Antworttabelle zusammenstricken. Ja? Und dann gab es halt noch sowas wie Group By und Aggregation, das wird uns heute auch wieder begegnen. Und das war sowas wie, wir haben uns nicht nur die richtigen Zeilen und Spalten und Elemente aus den bestehenden Tabellen zusammengesucht und uns damit unsere Antworttabelle gebaut, sondern wir haben darauf dann auch noch die Möglichkeit gehabt, Berechnungen durchzuführen. Also wir konnten zählen. Wir werden heute sehen, dass wir Maximalwerte, Minimalwerte und so ein Zeug alles halt auch noch machen können. Ja? Das heißt also, das, um was es bei SQL im Wesentlichen geht, ist, aus einer Menge von Tabellen eine Antworttabelle zu erzeugen. Und was ganz wichtig war, es gibt ganz oft den Fall, dass man sozusagen eine Tabelle als Antwort möchte, die eine Zeile und eine Spalte hat. Das ist im Wesentlichen ein Wert. Ja? Also wenn ich zum Beispiel die Zahl der Studenten, die im fünften Semester sind, zählen möchte, da ist die Antwort wie immer eine Tabelle, aber die hat halt eine Zeile und eine Spalte in dem Fall. Ja? Also das war die Logik, das war die Mathematik. Und das Einzige, um was es uns jetzt noch geht, ist das Ganze in so eine Art Programmiersprache, was sie nicht ist, ja, nennen wir es lieber eine Anfragesprache, zu übersetzen, beziehungsweise das gleiche Zeug von der relationalen Algebra einfach in SQL auszudrücken. Ja. Damit haben wir angefangen und wir haben gesagt, es gab eine Data Definition Language, also einen Unterteil von SQL, der sich damit beschäftigt, wie wir die Tabellen machen. Ja? Und zwar nur das Gerüst sozusagen, also Create Table war zum Beispiel so ein Ding oder Drop Table zum Löschen gibt's auch. Und dann haben wir gesagt, gut, es gibt noch eine Data Manipulation Language, das ist auch ein Teil von SQL, der sich damit beschäftigt, wie bringe ich jetzt denn eigentlich Daten in diese Tabellen rein, wie lösche ich, wie ändere ich was. Ja? Das hatten wir mit Insert und Alter und diesen Befehlen gemacht. Und da, das würde ich jetzt gar nicht mehr im Einzelnen wiederholen, weil das eigentlich wirklich sehr straightforward ist. Man schreibt halt was in eine Tabelle rein. Ja? Diese beiden Teile von SQL sind im Grunde genommen von der relationalen Algebra nicht abgedeckt. Die relationale Algebra hat einfach den Datenzustand, wie er denn irgendwann mal entstanden ist, genommen und darauf diese Mathematik zur Verfügung gestellt, um Antworttabellen rauszukriegen. Das heißt, diese relationale Algebra ist sozusagen schon die Formalisierung der Anfragesprache. Und das ist auch das Wesentliche jetzt in SQL. Ja? Also Insert, Alter, Create Table, okay, gut, ist alles easy. Aber interessant ist eigentlich die Anfragesprache. Und das Schöne ist, es gibt nur einen Befehl. Ja, einen. Nämlich Select. Okay, das war's. Gut, können wir aufhören, wieder schauen. Ja, gut, so einfach ist es natürlich nicht, weil in Select sehen wir schon, gibt es im Wesentlichen drei Teile oder drei Plätze, wo wir was reinschreiben können. Eigentlich, wenn wir Group, By und sowas nehmen, sogar noch ein paar mehr. Ja? Also, der Versuch ist eigentlich der gewesen von den Leuten, die sich SQL ausgedacht haben, dass man das Ganze, was es in der relationalen Algebra gab, lesbar hinschreibt. Also praktisch als englischen Satz. Und das können wir auf uns wirken lassen. Select Personalnummer und Name from Professoren, wer Rang gleich C4. Okay? Und das kann man lesen. Das heißt also, was will ich auswählen? Das ist das, was nach Select steht. Ja? Dann nach From stehen die Tabellen, aus denen ich was auswählen will. Und nach Where steht eine Bedingung, ja, die ich an die Tupel stelle, die ich da betrachten möchte. Ja? Das heißt also, das ist die Ergebnistabelle, die ich von dieser Select-Anfrage rauskriege. Und wir sehen schon, offensichtlich gibt das hier die Spalten an, die in meiner Ergebnistabelle drin sind. Ich nehme nur eine Tabelle her, aus der ich was auswählen möchte. Und die Bedingung, die ich stelle an die Zeilen, ist, dass der Rang C4 sein soll. Okay? Jetzt haben wir bei der relationalen Algebra auch schon gesehen, der typische Fall ist es, dass ich nicht nur aus einer Tabelle was auswähle, sondern aus mehreren Tabellen. Ja? Stichwort Joins und so weiter. Ja? Und das kriegen wir hier im Prinzip auch alles. So, das ist also eine einfache SQL-Anfrage. Jetzt kann man natürlich sagen, was ist denn mit den ganzen Duplikaten, die ich da rauskriege? Es gibt ja viele C4-Professoren und viele C3-Professoren. Gott hab sie selig, heute W2 und W3. Ungefähr irgendwie ein Tausender weniger. Naja gut, macht ja nichts. Und wenn wir also zum Beispiel Select Rang vom Professoren machen würden, ohne dieses lustige Stichwort Distinct davor, ja, was würden wir kriegen? Naja gut, wenn wir unsere Professoren nochmal anschauen, wo haben wir sie denn, die Burschis? Da kriegen wir eine Tabelle, die besteht aus einer Zeile, also im Prinzip genau diese Tabelle, die ich jetzt umfahre, ja, konzeptionell gesehen. Das wäre Select Rang vom Professoren, C4, C4, C3, 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 C4, C4. Ja. Ist natürlich so ein bisschen schwachsinnig, man will ja manchmal auch einfach nur wissen, ja, was gibt's denn für verschiedene Ränge? Das heißt, mit dem Distinct, wenn ich das davor setze, dann eliminiert er sozusagen alle Duplikate. Das ist einfach so eine Convenience-Funktion im Grunde genommen. Ja? Gut. Ich kann noch andere Späßchen machen. Ja? Also ich kann zum Beispiel sortieren lassen. Ja? Und hier zum Beispiel ist eine Anfrage, die sagt Select und auch wieder hier was denn. Das heißt, welche Spalten will ich in meiner Antworttabelle haben? Und aus welcher Tabelle will ich denn was auswählen? Ja? Hier sehen wir jetzt mehrere Dinge. Erstmal ist es schon die Einführung von Variablen im Grunde genommen. Das heißt, wo vorher nur Professoren stand, steht jetzt Professoren P. Ja? Das heißt einfach, ich mache einen Umbenennungs- Operator, ein Rho, ja, in der relationalen Algebra. Das heißt, ich kann in dem ganzen Ausdruck, im ganzen Select-Ausdruck, Professoren jetzt einfach als P ansprechen. Ja, es ist einfach nur ein neuer Name. Ich hätte die Tabelle auch XY428 nennen können oder Xantippe oder was weiß ich, Conchita Wurst, ja, je nachdem, was mir halt passt. Und dementsprechend sehen wir hier oben auch schon, das ist sozusagen die andere Anwendung des Rho-Operators, nämlich, dass ich Spalten referenziere. Ist vielleicht nicht der Rho-Operator, der Umbenennung stimmt nicht, aber ich kann sie dann hier entsprechend mit diesem Punkt auch referenzieren. Warum ist das interessant? Naja, hier ist es nicht so wahnsinnig interessant, weil ich ja nur aus einer Tabelle auswählen möchte. Wenn ich aber nachher aus mehreren Tabellen auswähle, was der Regelfall ist, dann ist es ganz nützlich, denn es macht die Ausdrücke kurz und lesbar. Ist gleich. Es gibt auch noch eine Geschichte, die, warum ich Tupelvariablen oder überhaupt Variablen möchte. Und das ist nämlich, wenn ich eine Tabelle mehrfach verwende. Das haben wir auch schon gehabt bei diesen Geschichten der Vorvorgänger. Ja, vielleicht erinnern Sie sich noch. Da braucht man halt Voraussetzen zweimal. Ja, es kann auch sein, dass man Voraussetzen dreimal braucht. Und dann ist es natürlich cool, wenn man Voraussetzen einmal umbenennen kann in V1, dann in V2 und als dritte Umbenennung noch in V3. Kann ich dann alle benutzen. Ja, so, Frage? So, also die Frage war, brauche ich das P hier unbedingt? Und die Antwort ist nein, hier brauche ich es nicht. Ich kann es einfach auch weglassen. Ja? Also, statt dem kleinen P. Ach so, das müsste eigentlich gehen, dass... Nee, was Sie dann machen ist, also die Frage war, kann ich dann unten Order by Groß P Professoren, ja, Punkt Rang schreiben? Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob es geht. Konzeptionell wäre es kein Schwachsinn, das zu tun. Aber wenn ich schon die Tupelvariable weglasse, ja, dann ist eh eindeutig. Das heißt, dann weiß ich, was ich mit Rang meine, nämlich Professorenrang. Da gibt es ja keinen anderen, der in Rede steht, hier in dem Ausdruck, ja. Das heißt, als SQL-Interpreter würde ich immer sagen, das ist unnötig, da zeige ich irgendeinen Fehler an. Ich weiß es offen gestanden nicht, was das Ding macht. Probieren Sie es einfach mal aus. Für die, die das ausprobieren möchten, gibt es ja auf der Piazza-Seite einen Link zu diesem System, wo man die Datenbank, diese Uni-Datenbank benutzen kann, um Select-Anfragen zu testen. Alles, was Sie wollen, ja. Und das ist webbasiert, da müssen Sie nichts installieren, alles cool. Für die, die es noch ein bisschen härter wollen und ein bisschen mit mehr Möglichkeiten, da haben wir ja dieses XAMPP empfohlen. Ja? Gibt es auch zum Runterladen, Paket, schön installieren. Da können Sie dann auch so Sachen machen wie Inserts und Deletes und so weiter. Was natürlich aus logischen Gründen bei dem Webinterface nicht gehen sollte. Frage. Richtig. Also die Frage war, das P-Punkt heißt das, dass man sich auf diese Tabelle bezieht? Ja, genau. Ja. Und ich kann jetzt eben auch, nehmen wir mal an, ich will die Professorentabelle zweimal benutzen. Und dann schreibe ich from Professoren P1, Professoren P2 und dann kann ich in dem Select oder dem Order by natürlich P1 Punkt Personalnummer und so weiter machen. Ja. Das ist also, kriegen wir gleich noch Beispiele. So, während wir das diskutiert haben, haben Sie natürlich alle schon die Semantik von Order by kapiert, ja? Und Descending und Ascending ist, glaube ich, auch klar, also absteigend und aufsteigend. Und wenn man jetzt sich fragt, da stehen ja jetzt aber zwei Sachen, nach denen ich sortieren soll. Na gut, die Antwort ist einfach, das ist einfach eine Priorisierung. Zuerst sortieren Sie nach dem einen. Und die, die nach dem einen gleich sind, sortieren Sie nach dem zweiten. Und die, die nach beiden gleich sind, sortieren Sie nach irgendeinem dritten und so weiter. Ja? Und da können Sie jetzt aufsteigend und absteigend machen, wie es Ihnen passt. Ja? Descending und ascending. Okay? Das ist also im Prinzip auch nur Convenience. dass sie, sozusagen die Tabelle ordnen können. Ja? Jetzt habe ich ja vorhin gesagt, die Reihenfolge der Zeilen spielt eigentlich keine Rolle. Ja? Und das gilt auch weiterhin. Mathematisch ist eine Relation eine Menge von Tupeln und in einer Menge gibt es keine Ordnung erstmal. Ja? Es kann natürlich Ordnung geben, aber erstmal ist es ein Venn-Diagramm und da stehen Sachen drin. Okay? Und es kann aber natürlich jetzt für die Verarbeitung Sinn machen, dass Sie das auf diese Weise sortieren, wenn Sie dann nämlich nachher durch die Tabelle wieder weiter, durch diese Antworttabelle wieder weiter durchgehen wollten, zum Beispiel, dann kann es irgendwie Sinn machen, das entsprechend doch zu sortieren. Das ist aber eher eben Convenience im Grunde genommen. Ja? So. Jetzt fragt man sich natürlich, offensichtlich hat ja Select from Where irgendwas mit der relationalen Algebra zu tun. Was denn? Naja, das da. Ja, so. Schauen wir es uns an. Also, die allgemeinste Form, also für den Moment allgemeinste Form, die wir jetzt hier vor uns haben, ist Select, und zwar eine Menge von Attributen, from einer Menge von Relationen, where eine bestimmte Bedingung P gilt. Ja? Das ist so das, was man da hat, also für eine simple Select-Anfrage. Und jetzt, das ist der Ausdruck der relationalen Algebra. Ja? Also, ich nehme alle Tabellen oder alle Relationen, die mich interessieren, von R1 bis RK, das sind genau die, die hier drin stehen, und bilde erstmal konzeptionell das Kreuzprodukt, das heißt alles mit allem. Und da wissen wir schon vom letzten Mal, das können ziemlich viele sein, aber Gesundheit, das ist ja nur konzeptionell erstmal. Ja? Und dann wähle ich hier mit diesem Selektionsoperator Sigma Selektion S, ja, die aus, die dem Prädikat P genügen. Ja? Ein Prädikat, wir erinnern uns, da habe ich schön die Tafel vollgeschmiert mit Zeugs, war im Wesentlichen nur ein logischer Ausdruck, der entweder wahr oder falsch ist. Das heißt, Sie können alle diese Tupel in diesem Kreuzprodukt durchgehen und können sich fragen, gilt das Prädikat oder gilt es nicht? Ja? Und dann nehmen Sie halt alle die raus und ganz am Ende interessieren Sie aber nur die Spalten A1 bis AN. Das heißt, wir haben hier noch eine Projektion, die uns von den möglicherweise sehr vielen Spalten hier drin nur die hier rausprojiziert. Ja? Und das Ganze kann man auch konzeptionell als Baum schreiben, aber das ist jetzt für den Moment mal nicht so wahnsinnig wichtig. Okay? Also das heißt, wir sehen, und das ist auf dem Übungsblatt auch, das ist erstmal so die Default-Herangehensweise, mit der wir probieren, wenn wir eine Aufgabe sehen, finden Sie raus alle Studenten, die, oder finden Sie alle Professoren, deren Assistenten, irgendwas, ja? Was Sie sich dann zuerst fragen, ist, welche Tabellen brauche ich, wo diese Information drinsteht, mit der ich operieren muss. Ja? Und alle diese Tabellen schreiben Sie sozusagen hier in from rein. Und dann fragen Sie sich, okay, welche Attribute sollen nachher rauskommen, also welche Spalten soll meine Antworttabelle haben? Okay. Und dann formulieren Sie formulieren Sie halt ein Prädikat, was Ihnen aus der riesigen Kombination dieser ganzen Tabellen das auswählt, was Sie haben wollen. Okay? Das ist erstmal das Default-Herangehen, das, woran man zuerst mal denkt. Es gibt jetzt auch Fälle, das sehen wir nachher noch, wo das nicht so einfach funktioniert, aber jetzt in der Klausur zum Beispiel ist es auf jeden Fall erstmal ein guter Tipp, ja, das damit mal zu probieren, wenn man gar keine Ahnung hat. Ja? Gut, also, jetzt machen wir mal noch ein bisschen komplexeres Beispiel. Also wir wollen rausfinden, welcher Professor die Vorlesung Mäeutik liest. Ja? Und jetzt gehen wir mal vor und überlegen uns, was wir dazu brauchen. Ja? Wir wissen, dass die Frage, wer was liest, in Vorlesungen mal irgendwann absorbiert worden ist. Das heißt, Vorlesungen hat ein Attribut, eine Spalte gelesen von,
Und da stehen Personalnummern von Professoren drin oder die Personalnummer des Professors, der die jeweilige Vorlesung liest. Okay, und das ist es. Wenn ich nur an der Personalnummer interessiert bin, brauche ich auch nur die Tabelle Vorlesung. Ja? Professoren nehme ich noch dazu, weil diese Anfrage irgendwo ja suggeriert, ich will ja keine Personalnummer, weil das ja im Grunde genommen nur ein künstlicher Schlüssel ist, der nur in der Datenbank irgendwo eine Bedeutung hat. Also theoretisch erstmal. Ja? Sondern ich will ja eigentlich wissen, wie heißt dieser Mensch. Ja? Und deswegen brauche ich auch noch die Tabelle Professoren, denn da steht zum Beispiel der Name und der Titel drin. Okay, gut. So, also mache ich Select Name Titel. Jetzt fragen Sie sich ja, brauche ich jetzt kein P oder sowas? Nö, solange die Spalten halt eindeutig heißen, weiß ja der Computer, was sie meinen. Das heißt, ich brauche nicht vom Professoren P und oben P.Name, denn in Vorlesungen gibt es keinen Namen. Ja? Also reicht mir das. Und jetzt muss ich noch das Prädikat formulieren. Ja? Offensichtlich muss der Titel der Vorlesung mäeutig sein. Das ist eine Spalte hier von Vorlesungen. Ja? Aber ich brauche ja aus Professoren den Prof, der dann auch dazu passt. Ja? Das heißt, den Prof, dessen Personalnummer der gelesen von Personalnummer in Vorlesungen entspricht. Okay? Das heißt, im Grunde genommen mache ich sowas wie ein Join. Das heißt, mich interessiert die Personalnummer des Profs, der Mäeutik liest. Und dann schaue ich noch in Professoren nach, was der für einen Namen und einen Titel hat. Dazu brauche ich aber diese Personalnummer, die in gelesen von steht. Und die muss natürlich mit der Personalnummer von Professoren übereinstimmen. Ja? Das heißt also, ich mache ein Riesenkreuzprodukt im Grunde genommen. Also ich nehme Professoren und ich nehme Vorlesungen. Dann mache ich ein riesiges Kreuzprodukt. Da steht aller möglicher Schwachsinn drin. Und dann wähle ich jetzt sozusagen die aus, wo jetzt irgendwo hier der Titel Mäeutik ist, ja, und wo gelesen von mit der Personalnummer übereinstimmt. Also das ist jetzt zum Beispiel hier der Fall. Der Titel ist Mäeutik. Gelesen von ist 2125 und das hier bis hierher nach rechts ist die Tabelle oder der Teil des Kreuzprodukts, der von Vorlesungen kommt. Ja. Und diese 2125 muss mit dieser 2125 übereinstimmen. Dann kann ich mir Sokrates und C4 nachher raussuchen. Zuerst suche ich mir aber die ganze Zeile raus, das ist nämlich diese hier, ja. Und zum Schluss mache ich dann noch die Projektion, wo ich sage, ich wähle dann hier jetzt nur noch die zwei Spalten aus. Ja? So blättern wir nochmal zurück. Und wir sehen schon, der Ausdruck in der relationalen Algebra ist genauso, wie wir es auf der Folie davor hatten. Ja? Professoren, Kreuz, Vorlesung, dann Selektionsprädikat und zum Schluss Projektion. Ja? Also auswählen der Tabellen, Kreuzprodukt bilden, auswählen, projizieren. Okay, das ist das Ding. Und wir sehen schon, das hier ist unsere Antworttabelle. Eine Zeile, zwei Spalten. Bingo. Okay, das ist relativ straightforward an dieser Stelle. Gut, jetzt haben wir ja vorhin schon gesagt, diese Tupelvariablen sind offensichtlich was Nützliches. Nämlich dann, wenn ich über mehrere Tabellen anfrage, also über noch mehrere Tabellen. Ja? Jetzt nochmal, es gab zwei Gründe. Der eine Grund ist Lesbarkeit, also eindeutige Verständlichkeit. Und der andere Grund ist, wenn ich zum Beispiel eine Tabelle mehrfach verwende. Ja? Also wenn wir Namenskonflikte im Grunde genommen haben. Zwei Beispiele. Ich will wissen, welche Studierenden welche Vorlesungen hören. Ja? Gut, jetzt muss ich erstmal diese etwas schwammig formulierte Problemstellung in eine konkretere Problemstellung im Geist übersetzen. Also was will ich? Ich will eine Tabelle, wo Nachnamen drinstehen und die Titel der Vorlesungen, die diese Menschen hören. Ja? Also in dieser Tabelle stehen dann so Sachen wie Meyer Analysis 1, Meyer Lineare Algebra 1, Meyer Experimentalphysik 1, Groh Existenzialphilosophie 2, Groh, Quantenfeldtheorie 1. Bestenfalls. Okay, gut. Das will ich haben. Also ist schon mal klar, select was, nämlich Name und Titel. So, was brauche ich? Ja, ich brauche Studenten, weil da steht der Name drin. Ich brauche Vorlesungen, weil da steht der Titel drin. Aber ich brauche auch Hören. Das ist nämlich genau die Tabelle, die mir sagt, wer was hört. Ja? In Hören steht eigentlich alles, was ich brauche, nämlich Matrikelnummer und Vorlesungsnummer. Aber das wäre halt irgendwie ein bisschen schlecht als Ergebnistabelle, weil es nicht so gut lesbar ist. Ja? Deswegen nehme ich mir noch Studenten und Vorlesungen dazu. Ja? Und im Grunde mache ich jetzt eigentlich wieder so eine Art Join. Ja? Das heißt, die Bedingung ist einfach, dass Hören Matrikelnummer gleich Studentenmatrikelnummer ist und Hören Vorlesungsnummer gleich Vorlesungen Vorlesungsnummer. Ja? Jetzt, das ist im Prinzip so ein bisschen der Style, den Sie meinten. Ja? Und das geht auch. Jetzt, wenn man das Ganze mit Tupelvariablen formuliert, kann man es, sagen wir mal, ein bisschen kompakter hinschreiben. Ja? Also dann gebe ich den Studenten jetzt den neuen Namen klein s, Hören den neuen Namen klein h, Vorlesung den neuen Namen klein v. Das ist im Prinzip genau die gleiche Anfrage, das gleiche Ergebnis, ein bisschen schöner hingeschrieben. Ja? So, das war die Abteilung besser lesbar. Okay? Und das ist also immer wieder das gleiche Schema. Sie merken es schon, welche Tabellen brauche ich, was interessiert mich am Ende und was ist die Bedingung, die eigentlich gelten muss. Ja? So. Jetzt hatten wir in der relationalen Algebra ja auch noch diese mengenartigen Operatoren, ja? Also Vereinigung, Schnitt und die Mengendifferenz. Und genau das gibt's in SQL auch. Das heißt, Vereinigung, da haben wir gesagt, wir nehmen eine Tabelle und packen die andere einfach dran. Ja, oben oder unten ist eigentlich erstmal egal, mathematisch. Okay. Und das geht natürlich nur, wenn die Dinge, die Sie vereinigen, auch das gleiche Schema haben. Weil ansonsten, das passt ja nicht. Ja? Muss es die gleichen Spalten haben, im Prinzip. Und das können wir hier zum Beispiel machen, indem wir sagen, wir machen sie gleich, indem wir von Assistenten nur den Namen nehmen. Dann kriegen wir eine Tabelle, die nur eine Spalte hat. Das Gleiche machen wir mit Professoren. Kriegen wir wieder eine Tabelle, die nur eine Spalte hat. Und fopp, packen die untereinander. Das ist die Vereinigung. Ja? Klarerweise, Schnitt und Mengendifferenz gehen im Prinzip genauso. Ja? Und das kann man halt auch noch machen. Das ist im Prinzip jetzt nicht mehr nur Select, das ist schon wieder was Neues, aber für den Moment, sagen wir mal, gar nicht so komplex, würde ich mal sagen. Ist halt so. Gut. Jetzt gehen wir mal ein bisschen tiefer rein. Ja? Okay. Also, es gibt offensichtlich einen Existenzquantor, der exists heißt. Ja? Und das ist im Grunde auch schon derselbe Existenzquantor, den wir auch bei der Prädikatenlogik hatten, die ich hier hingeschrieben habe. Also exists fragt halt einfach, gibt es ein, für das irgendwas gilt. Ja? So, also was passiert hier wohl? Die Grundproblematik ist, wir wollen Profs, die keine Vorlesung halten. Okay? Wie machen wir das? Offensichtlich brauchen wir Professor, weil wir nachher den Namen haben wollen. Und jetzt die Where-Bedingung ist ein bisschen komplizierter, ja? Weil die Where-Bedingung enthält tatsächlich ein Prädikat. Not exists ist was ich zu wahr oder falsch auswerten kann. Ja? Jetzt steht aber hier nochmal was, nochmal ein Select. Ja? Gut. Was heißt es? Also erstmal machen wir uns klar, dass dieses Select in Klammern einfach eine Tabelle liefert. Ja? Denn Select liefert immer eine Antworttabelle. Und zwar, erstmal steht da Select Stern, das heißt, ich nehme alle Spalten. Stern heißt einfach alles, was da ist. From Vorlesungen. Und Jetzt muss V gelesen von gleich P Personalnummer sein. Ja? Das heißt, was ich hier kriege, sind alle die Vorlesungen, die von irgendjemand gehalten werden. Ja? Und ich will hier dann nachher das so ausfiltern, dass ich sage, ich will die Professoren nehmen, die nicht auch hier enthalten sind, im Grunde genommen. Ja? Okay, gut. Das heißt, hier erzeuge ich mir sozusagen ein Zwischenergebnis und dann sage ich, die Professoren, die ich meine, dürfen aber nicht hier drin enthalten sein. Das ist das Not exists. Es gibt natürlich auch exists. Not ist einfach die Verneinung. Ja? Also where exists könnte auch irgendwas sein, aber not exists ist halt das. Also where exists würde jetzt heißen, das sind genau die Profs, die Vorlesungen halten. Not exists, die halt keine halten. Okay? Jetzt, warum ist der gelbe Pfeil da und dieses lila eine Korrelation und was sagt uns das? Naja, offensichtlich ist es doch so, dass in dieser in Klammern stehenden Select-Anfrage auf die Professoren wieder Bezug genommen wird, nämlich über das klein p. Ja? Das heißt, was SQL eigentlich tun muss, ist für jeden p, für jeden Prof diese Anfrage ausführen, ja? Eine ganze Ergebnistabelle herholen und sich fragen, ist der Prof in dieser Ergebnistabelle drin? Ja? Und das ist natürlich so ein bisschen ineffizient, weil ich das für jeden Prof muss ich ein ganzes Select durchnudeln. Nehmen wir mal an, Vorlesungen wären eine riesige Tabelle, dann bin ich natürlich ein bisschen ineffizient. Und der Grund dafür ist, dass wir Unteranfragen haben und dieses in Klammern stehende Select ist nichts anderes als eine Unteranfrage, ja, ein Zwischenergebnis, was wiederum die wiederum Bezug nimmt auf die darüber stehende Anfrage, in der Hierarchie darüber stehende Anfrage. Das nennt man eine Korrelation und das will man möglichst vermeiden. Und die Frage ist, geht es auch anders? Ja, geht auch anders. Ja, nämlich so zum Beispiel. Ja? Also, anstelle mir jetzt für jeden Prof anzugucken, ich rechne jetzt für jeden Prof sozusagen die Tabelle aus der Vorlesungen, die er hält und frage mich, kommt, also nein, so rum hier. Also für jeden Prof P führe ich diese Unteranfrage aus, ja, und für jeden Prof P schaue ich mir an, ob er denn irgendeine Vorlesung hält im Grunde genommen. Ja? Das ist das, was ineffizient ist. Jetzt könnte ich ja aber auch anders vorgehen und könnte sagen, ich nehme mir alle Personalnummern, also alle Profs, die irgendwas lesen, und das kriege ich mit dieser letzten Unteranfrage, Select gelesen von vom Vorlesung. Das ist eine Tabelle, die hat eine Spalte, enthält Personalnummern, und zwar genau die von Profs, die irgendwas lesen. Ja? Jetzt muss ich das berechnen, ich genau einmal, denn da ist nichts mit P drin in der Unteranfrage, das ist was, berechne ich, kann ich mir merken, ist so, fertig, peng. Ja? Und dann gehe ich die Professoren durch, und schaue für jeden P, ist der denn da irgendwo drin? Ja? Nächstes P, ist der da drin? Nächstes P, ist der da drin? Ja? Und dieses da drin wird jetzt in dem, mit dem Schlüsselwort in hier sozusagen kodiert. Ja? Also es, mathematisch ist das Element von, im Grunde genommen. Ja? Und auch hier können wir wieder ein Not vorne dran stellen. Und wir sehen schon, wie immer ist das, was nach where steht, ein logischer Ausdruck, der entweder wahr ist oder falsch. Das ist ein Prädikat. Und das ist das, was wir immer wollen, denn am Ende ist das ja unsere Bedingung, unser where. Okay? Und wir sehen schon, offensichtlich kann ich an drei Stellen Unteranfragen reinstecken. Werden wir noch sehen. Nämlich hier in Select kann ich auch Unteranfragen reinpacken. In From kann ich Unteranfragen reinpacken und hier in dem Where erst recht. Ja? In dem Where haben wir gesehen, wie da die Logik ist. Ja? Ich mache mir Zwischenergebnisse, weil ich die Zwischenergebnisse brauche, um meine Bedingung formulieren zu können. Ja? Wenn ich es nach dem from reinpacke, sage ich einfach, ich will, brauche eine Menge von Tabellen, die meine Informationen enthalten, aber möglicherweise muss ich mir ja künstliche Tabellen bauen, nämlich Antwortrelationen auf irgendein Select zum Beispiel, die ich auch wieder einbeziehen kann. Das heißt, da sind nicht nur nach dem from stehen nicht nur die Tabellen, die es schon gibt, sondern man kann auch Tabellen reinschreiben, die man in der Anfrage erst erzeugt, als auch wieder als Zwischenergebnis. Ja? Und nach dem Select macht es auch noch Sinn, kommen wir noch drauf. Ja? Das ist es aber dann schon. Das ist sozusagen die Art, wie man dann auch komplexere Sachen behandeln kann. Man kann eben beliebig tief schachteln. Ich kann also diese Unteranfrage auch wieder kompliziert machen und kann auch wieder ein Where hinschreiben und es kann auch wieder Unteranfragen enthalten und so weiter und so fort. Ja? Und je weiter das geschachtelt ist, je komplizierter das ist, desto aufwendiger wird es natürlich auch, das zu berechnen. Gut. Jetzt haben wir gehabt, also exists und in. Gibt es da noch mehr? Die Antwort ist ja. Und das ist was, was wir durchaus häufiger mal brauchen. Ja? Okay. Also, wenn wir wissen wollen, wenn wir wissen wollen, welche Studenten haben die höchste Semesterzahl, ja, was können wir da machen? Wir können doch Folgendes tun. Also wir gehen Studenten durch, Select Name from Studenten. Und jetzt schauen wir uns where an und die Spalte, auf die wir uns beziehen, ist Semester. Und Semester soll größer gleich irgendwas sein. Ja? Und all sagt einfach, soll größer gleich aller Semester sein, die es in Studenten überhaupt nur gibt. Ja? Gut. Das heißt, also, Select Semester vom Studenten, wissen wir, ist simpel. Ja? Ich nehme mal die Studententabelle, mache eine einspaltige Ergebnistabelle draus mit dem Select und da stehen die ganzen Semesterzahlen aller Studenten drin untereinander. Okay? Und was jetzt passiert ist, in der übergeordneten Anfrage gibt es halt irgendeinen Student, den Horst Müller. Nehmen wir mal an, der Horst Müller ist im siebten Semester. Dann schaue ich mir in der Where-Anfrage also an, okay, Semester ist 7 bei Horst Müller, ist es größer gleich als alles, was jetzt in dieser riesig langen einspaltigen Ergebnistabelle von Select Semester vom Studenten drin ist. Ja? Ich gehe also mit dem 7 her und schaue mir die ganzen Semesterzahlen an. Und diese ganze Bedingung ist nur wahr, wenn 7 auch größer gleich alle Zahlen sind, die in dieser Ergebnistabelle drinstehen. Ja? Das ist sozusagen logisch und verknüpft. Bitte sehr. So, die Frage war, wenn wir jetzt mehrere Studierende hätten, die im siebten Semester sind, würde das alle anzeigen? Hat irgendeiner eine Theorie dazu? Also eine Vermutung, ja? Nein, haben wir nicht. Es war nur mein Beispiel. Weil ich erkläre es Ihnen nochmal. Also die Antwort auf die Frage ist, ja, es würde alle anzeigen, die im siebten Semester sind, wenn 7 das höchste Semester ist. Ja, würde es tun. Warum? Naja gut, wir gehen doch hier in dem Select alle Studenten durch. Ja, Select Name from Studenten. Also nehme ich die Studententabelle und gehe sie Zeile für Zeile durch. Nehmen wir mal an, in der siebten Zeile steht der Horst Müller und der hat das siebte Semester. Für den ist diese Bedingung erfüllt, ja, denn es ist größer gleich das. Dann gehen wir weiter in der Tabelle. Nehmen wir mal an, in der 100. Zeile steht die Sabine Ratzenfatz, die ist auch im siebten Semester. Ja. Bingo, für die ist doch die Bedingung auch erfüllt. Bang, in die Ergebnistabelle. Und da gehen wir so lange durch, bis wir alle eingesammelt haben, die im siebten Semester sind. Und das packen wir schön zusammen, machen ein Schleifchen drum, hepp, das ist die Ergebnistabelle. Ja. Insofern, also sozusagen immer das gleiche Schema. Ich gehe alle durch, ja, und schaue mir an, was Sache ist. Ja. Und Horst Müller war jetzt nur ein Zwischen, also wenn ich bei Horst Müller angekommen bin, dann, ja, patatatam, schaue ich nach, ja. Ja. So, ja. Also Horst Müller ist ja nicht an siebter Stelle, Horst Müller ist im siebten Semester. Also er war in dem Beispiel an zehnter Stelle. Ja? So, also die Frage war, Groh, du hast doch gesagt, Tabellen sind einfach nur eine Realisierung einer mathematischen Relation und Relationen sind eigentlich nicht geordnet. Woher weiß denn der Rechner das? Naja, jetzt müssen wir halt mal unterscheiden. Mathematisch ist eine Relation, also die Elemente, die sind nicht geordnet erstmal. Ja? In der Repräsentation im Rechner, in Tabellen, gibt es natürlich eine Ordnung. Also es gibt schon eine erste Zeile, zweite Zeile, dritte Zeile. Ich habe nur immer gesagt, konzentriert euch nicht so sehr auf erste Zeile, zweite Zeile, dritte Zeile. Das hat konzeptionell keine Bedeutung. Im Rechner selbst, ja, hat es natürlich sehr wohl eine Bedeutung, weil es sind halt Datenstrukturen, die man durchgehen kann, und zwar effizient. Ja? Und das ist natürlich eine Geschichte. Es gibt eine ganze Menge verschiedener Datenstrukturen. Herr Schlichter hat ja vielleicht schon was darüber erzählt. Hat er schon über Datenstrukturen gesprochen? Wisst ihr das? Wer traut sich Ja oder Nein zu sagen und sagt es auch? Jesus Christ, keiner hat eine Meinung, ob das schon durchgenommen wurde. Sehr interessant. Also nehmen wir mal an, es sei schon durchgenommen worden. Ja? Also eine einfache Datenstruktur ist ja eine Liste. Das heißt, Sie haben im Speicher, haben Sie einfach Speicherplätze und da können Sie, die haben Nummern im Grunde konzeptionell, und da können Sie nacheinander Sachen reinschreiben. Und das ist natürlich dann einfach, die durchzugehen. Ja? Es gibt auch kompliziertere Datenstrukturen, also zum Beispiel Hashmaps. Ja? Da gibt es dann für jedes Datenelement einen Schlüssel und dieser Schlüssel wird von einer Hash-Funktion sozusagen effizient verteilt. Und da ist es dann mit dem Durchgehen zumindest ein bisschen schwieriger. Da müssen Sie erst eine Liste erzeugen und dann können Sie durchgehen. Ja? Dafür hat es aber beim Finden ein bisschen Vorteile. Ja? Also es gibt keine Datenstruktur, die für alles gut ist. Es gibt welche, die sind gut zu durchlaufen. Es gibt welche, die sind gut, um Sachen drin zu finden. Es gibt welche, die haben andere Eigenschaften. Ja? Also eine Datenstruktur ist einfach wiederum irgendeine mathematische Struktur mit einer Menge von Operationen drauf. Und gut für heißt bei Datenstrukturen einfach, kann ich es effizient machen? Wie lange brauche ich? Ja? Ich kann zum Beispiel, wenn ich Ihnen so einen Stapel Klausuren gebe und sage, schauen Sie mal Ihre raus, ja? Und die sind nicht geordnet, bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als eins für eins so lang durchzugehen, bis Sie sich gefunden haben, right? Und da ist halt die Zeitkomplexität, wenn ich n Klausuren habe, ist halt O von n. Ja? Also der Erwartungswert ist, dass ich nach ein halb n wahrscheinlich mich gefunden habe, aber ich kann es nicht effizient machen. Wenn ich aber sozusagen Ihnen jetzt Eimer hinstelle mit Anfangsbuchstaben, ja, und Sie wissen, Sie heißen Müller mit Nachnamen, dann können Sie sofort zu M gehen und müssen dann nur noch die M's durchgucken. Ja? Das wäre so eine Art Hashing. Das heißt, Sie haben einen Hashwert, wo Sie wissen, Sie haben den Eimer, da können Sie nachgucken. Ja? Das heißt, wenn die Eimer nicht allzu stark befüllt sind, haben Sie eigentlich fast in konstanter Zeit Ihre Klausur. Hallo. Und das sind halt Datenstrukturen. Und die Datenstrukturen in den Datenbanken sind halt viel komplizierter, weil die verschiedene Dinge halt gut machen. Okay, gut. So, auch hier sehen wir, wenn wir das mit dem All machen, müssen wir jetzt also jeden Studierenden durchgehen und müssen dann in dem Ergebnis der Unteranfrage nachschauen, ob er auch größer gleich all ist. Ja? Man kann das natürlich auch wieder effizienter machen, indem ich einfach sage, so, jetzt suche ich mir unter den Semesterzahlen der Studenten einfach das Maximum raus. Das ist die Unteranfrage, die ganz unten rechts steht. Und das Ergebnis dieser Unteranfrage ist eine Tabelle mit einer Zeile und einer Spalte und da steht genau das Maximum drin. Okay? Und jetzt muss ich nur noch die Studenten durchgehen und für jede mir die Semesterzahl anschauen und sie mit diesem einen Eintrag hier vergleichen. Ja? Im Grunde genommen ist es so eine Art triviales All. Ja? Wobei das cool ist, weil ich halt immer nur eine Zeile und eine Spalte habe. Ja.
Ich habe eine Frage, und zwar zu dem Größenvergleich,
ja,
der vorhin in der Tabelle angelegt wurde mit dem Maximum an Semesterzahl.
Ja.
Wie kann dann da noch was größer als das Maximum sein?
Ja, größer nicht. Da haben Sie recht, das wäre logischer Unsinn, das wäre immer leer. Wenn da nicht größer gleich stehen würde, sondern größer, ja, dann wäre das immer leer.
Und widerspricht sich das nicht einfach, muss man dann das Größer nicht weglassen?
Nö.
Ah
ja gut, ich meine, Sie können jetzt natürlich statt größer gleich auch gleich schreiben. Ja?
Das ist egal.
Das müsste hier eigentlich passen. Ja? Mal überlegen. Ja, sollte eigentlich passen. Passt es? Nee, passt nicht. Also bei der oberen Anfrage passt es nicht. Ja? Bei der effizienteren würde es passen, bei der oberen nicht.
Und dann ist es praktisch egal, dass man es einfach dazu schreibt, weil es gibt einfach nichts, was in die Größe reinfällt.
Ja, größer oder gleich beinhaltet ja gleich als Fall. Insofern, ja, bitte.
Kann man aber auch spezifisch suchen, wenn man wissen will, es gibt maximal 10 Semester und ich will alle haben, die größer und größer sind.
Ja, klar. Ja, klar. Bei der unteren wäre es gleich. Ja, ja, genau. Gut. So, dann haben wir das sozusagen akzeptiert. Neben all, das ist hier diese Bemerkung unten, gibt es auch any. Und da ist die logische Bedingung nicht nur dann richtig, wenn es für alle erfüllt ist, sondern wenn es für mindestens eins erfüllt ist. Ja? Das ist also im Prinzip logisch auch klar, statt all kann man auch any schreiben und dann ist eben die Semantik entsprechend eher der Existenzquantor implizit und nicht der Allquantor. Ja? Gut. Wichtig ist, jetzt haben wir hier vorher dieses Exists gehabt. Ja? Das ist im Grunde genommen der logische Existenzquantor. Jetzt kann man sagen, ist das All nicht der Allquantor? Ja, in dem Sinne, in dem ich es in dem Satz vorher gesagt habe, schon, aber in dem eigentlichen Sinne nicht. Ja? Das heißt, wenn ich solche Sachen machen will, wie die Studis, die alle viersemestrigen Vorlesungen hören, dann kann ich das mit dem Konstrukt, mit All, nicht machen. Ja, und das werden wir gleich noch kapieren, wenn wir uns anschauen, wie wir das jetzt machen mit den Studis, die alle vierstündigen Vorlesungen hören. Ja?
In der oberen Anfrage jetzt wegen dem größer gleich.
Ja?
Heißt das eigentlich nur, dass er alle Semesterzahlen hat, oder? Also, er kommt von Spalte raus, wo alle Semesterzahlen.
Nicht bei dem All, sondern bei dem Select Semester vom Studenten. Da kommt, das in der Unteranfrage kommt eine Tabelle raus mit einer Spalte und da stehen alle die Semesterzahlen drin. Ja.
Aber dann können ja auch kleinere Zahlen gelten, oder?
Nee, kleinere nicht, weil größer gleich.
Also ja, weil da sind noch, sagen wir, 2, 3, 4, 5 Semester.
Ja.
Und dann kann man ja sagen, ist gleich 2. 2 ist nicht das Größte.
Nein, also das müssen wir sozusagen nochmal erklären. Also was Sie ja machen, Sie gehen die Studenten durch. Wir haben vorhin gesagt, in Zeile 10 steht da Horst Müller. Ja? Und wir wissen, nehmen wir mal an, die größte Semesterzahl, die wir hier gefunden haben, ist 7. Ja, also die Semesterzahlentabelle ist sowas wie 2, 3, 5, 6, 7, 7, 3, 5, 2, 7, 1, 1, 7 und so weiter. Ja, so ist die aufgebaut. 7 ist die größte Zahl. Jetzt finden wir den Horst Müller. Das ist in dieser Studententabelle die 10. Zeile. Ja, wobei das egal ist, dass es die 10. ist. Der taucht irgendwann auf. Und der hat Semesterzahl 7. Jetzt nehmen Sie seine Semesterzahl und jetzt müssen Sie diese 7 mit all den Zahlen hier vergleichen. Ja? Und wenn die 7 größer gleich aller dieser Zahlen ist, dann bingo, dann nehmen wir den Horst in die Ergebnistabelle. Hätte der Horst nur 6, ja, als Semesterzahl, dann, da kommen aber 7 davor, shit, passt nicht mehr, Horst weg. Ja. Bei Annie wäre das wiederum anders, ja. Weil Annie würde heißen, wenn du irgendeine 6 findest in dieser Zahl, dann nimm den Horst in die Ergebnistabelle. Ja? Das ist ja der Unterschied zwischen all und Annie. Ja? Diese Bemerkung bitte im Hinterkopf behalten, wenn Aufgaben kommen, die sagen, finden Sie für das die alle, das kann man damit eben nicht machen, das sehen wir gleich, wie man es machen kann. Ja, bitte. Ja gut, aber dann da ist immer noch ein großes Verständnisproblem. Ja? Die Frage war also, wie füge ich die Zahl ein, die ich eigentlich suche? Nochmal, mein Beispiel war ja nicht nur, ich suche ja nicht nur sozusagen nach dem 7. Semester. Ich weiß ja gar nicht, dass das 7. Semester das größte ist. Ja? Das weiß ich ja vorher nicht, weil nehmen wir mal an, das sind 80 Millionen Studierende. Und ich habe halt vorher nicht das Maximum gebildet. Ja Gott, da stehen die absurdesten Zahlen drin. Vielleicht ist da auch irgend so ein super cooler 1968er Langzeitstudent, der im 4000. Semester ist. Was weiß ich? Ja, ich will ja den ja gerade rausfinden, der oder die Studierenden, die die größten Semesterzahlen haben. Ja, also alle Studierenden, die das Maximum an Semesterzahl haben. Das weiß ich vorher nicht. Deswegen kann ich es auch nicht angeben. Deswegen mache ich genau dieses Konstrukt. Ja? Okay? Gut. So, das behalten wir einfach mal im Hinterkopf. So, gehen wir mal weiter. Also, was relativ simpel noch ist, sind diese Aggregatfunktionen. Die haben wir bei unserem Gamma-Operator in der relationalen Algebra gehabt. Ja? Und diese Aggregatfunktionen, die nehmen einfach eine Tabelle und berechnen aus den Tabellenzeilen Ergebnisse. Also die fassen im Prinzip Tabellenzeilen zusammen. Und da sehen wir schon, was gibt's denn da alles. Also es gibt Average, das ist einfach der Durchschnitt. Ja? Dann gibt's Maximum, Minimum. Dann gibt's Count, das nehmen wir ganz häufig her. Das zählt einfach, wie viele Elemente in dieser Relation sind. Ja? Dann gibt es Sum, das macht einfach die Summe, Median macht den Median, etc. pp. Ja? Sie könnten auch Standardabweichungen vielleicht haben, aber wobei das vielleicht noch komplizierter ist. Ja, bitte? So, nicht, ja, also da kommen wir gleich noch drauf. Also die Frage war, das gibt mir doch jetzt nur eine Zahl aus. Ja, tut es, aber im Prinzip, wir denken ja nicht, gibt nur eine Zahl aus, sondern das ist eine Tabelle, wie immer, als Ergebnis mit einer Zeile und einer Spalte. Jetzt zum Beispiel hier in dem Fall. Das heißt, wenn ich die durchschnittliche Semesterzahl wissen will, gehe ich alle Studierenden durch, speziell ihre Semesterzahlen. Das ist einfach eben, sind die ganzen Studierenden. Und da kann ich den Durchschnitt von Semester bilden. Das Ergebnis ist eine Tabelle mit einer Zeile und einer Spalte. Ja? Ich kann auch sozusagen mir, wenn ich mich dafür interessiere, was die einzelnen Professoren so für Gesamtsemesterwochenstunden halten, kann ich mir das auch ausgeben lassen mit Sum zum Beispiel. Aber jetzt kommt halt schon das Aber. Bei dem Gamma-Operator haben wir schon gesagt, die Aggregatfunktionen operieren typischerweise auf Gruppen. Ja? Das heißt, wir müssen erst nochmal verstehen, was war denn das nochmal mit dieser Gruppierung bei dem Gamma. Ja? Und das machen wir, sehen Sie bei der unteren Anfrage, mit dem Stichwort Group By. Ja? Das heißt, Sie haben Select from where. Where haben wir hier einfach weggelassen. Wenn wir where weglassen, heißt es einfach, wir stellen keine Bedingung. Ja? Also das ist sozusagen where true. Ja? Kann man also weglassen, dann stellen wir einfach keine Bedingung. Ist jetzt hier nur zur Vereinfachung. Also Sie haben select from where und dann können Sie noch group by haben. Ja? Wenn Sie das machen, dann wird in dem Ergebnis wird erstmal gruppiert. Okay, so, was heißt es? Also, nehmen wir mal an, Sie hätten hier SumSWS nicht. Ja, das wird einfach nicht dastehen. Da wird nur dastehen, Select gelesen von, from Vorlesungen, Group by gelesen von. Was kommt da raus? Ja, schauen wir mal hin. So, also, hep, hep, hep. So, Vorlesung, da haben wir ja unsere Burschis. Ja. Gut, was heißt Group by gelesen von? Naja, offensichtlich gibt es ja Professoren wie den 2125, die relativ viele Vorlesungen lesen. Ja, und 2126 liest zwei, 2137 liest auch zwei und so weiter. Ja. Group by würde einfach die Tabelle nehmen und die gleiche Tabelle im Grunde nochmal ausgeben, wobei nach den diese Vorlesung lesenden Professoren gruppiert wird. Ja? Das ist erstmal, würde die Tabelle gleich aussehen. Sie hätte halt nur Markierungen. Also das sind jetzt die fünf Einträge von Sokrates und das sind die drei Einträge von Curie und das sind die 17 Einträge vom Gros, weil der so fleißig ist. Ja, und so weiter. Also es wird gruppiert. Ja? Dieses Gruppieren hat erstmal so gar keinen Sinn auf eine gewisse Weise, sondern eigentlich macht es hauptsächlich Sinn, wenn ich Aggregatfunktionen dazu nehme. Ja? Also nehmen wir mal an, wir wollten nicht nur nach Professoren gruppieren, sondern wir wollten auch für jeden Prof ausgeben, wie viele der liest. Ja? Da nehme ich Group by gelesen von und als Aggregatfunktion Count. Ja? Was dann rauskommt, ist eben beim Marie Curie 2, Sokrates 15, Gros 17 und so weiter. Ja? Das kann ich machen. Ich kann aber auch zum Beispiel Dinge machen wie Max oder Average. Ja? Macht bei gelesen von keinen Sinn, weil das Maximum, das ist ja eh nur ein Schlüssel, ja? Oder sowas. Aber wichtig ist, ganz wichtig, die Aggregatfunktionen aggregieren immer nur gruppenweise. Ja? Das heißt, Count zählt nur, wie viele sind in jeder Gruppe. Wenn ich nicht gruppiere, ja, das hatten wir ja, oben war ja auch ein Beispiel, wo ich gar nicht gruppiert habe. Hep, 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 hep. Wenn ich gar nicht gruppiere, hatten wir das? Nein. Also, hier hatten wir das. Select average semester from student. Da habe ich kein group by. Where habe ich auch nicht. Ja, gut, das macht ja nichts. Das heißt einfach, wenn ich kein group by habe, habe ich nur eine Gruppe. Ja, das ist also eine ganz normale Antworttabelle, hat implizit, können wir uns so merken eigentlich, eine Gruppe. Und innerhalb der Gruppe, in dieser einen Gruppe, die alles umfasst, wird halt aggregiert und average gebildet. Ja? Wenn ich group by habe, dann wird die Aggregatfunktion nur auf jede Gruppe separat angewendet. Das heißt, group by können wir uns so vorstellen, als würde es ganz viele Ergebnistabellen liefern. Ja, für jede Gruppe eine im Grund. Kann man sich auch untereinander geschrieben, aber das ist vielleicht keine schlechte Vorstellung. Ja? Und innerhalb jeder dieser Gruppen wird die Aggregatfunktion ausgeführt. Bitte sehr. Völlig korrekt, ja. So, sehr, sehr gute Frage. Also, die Frage war, fürs Recording muss man immer wiederholen, ja. Die Frage war, jetzt offensichtlich liefern mir doch die Aggregatfunktionen neue Spalten, die gar nicht in die Denke dieser Tabellen reinpassen, ja. Wo stehen die denn dann? Und wie heißen die denn dann, ja? Naja, also offensichtlich in dem unteren Beispiel hat die Antworttabelle zwei Spalten, ja. Gelesen von kennen wir, das ist sozusagen ein alter Bekannter, wissen wir, alles easy. In der anderen Spalte steht offensichtlich die Summe der Semesterzahl drin, das können wir uns auch noch vorstellen. Können wir dem Ding auch einen Namen geben? Ja, können wir, zum Beispiel mit as, ja, sehen wir gleich noch. Das heißt, wenn Sie dann diese Tabelle wieder weiter als Unteranfrage zum Beispiel für eine höhere Anfrage verwerten wollen, brauchen Sie ja auch einen Namen für das Ding. Das kann man mit dem S machen. Ja? Also some SWS S Fleißigkeit. Ja? Da haben Sie eine Tabelle, die heißt gelesen von und Fleißigkeit. Ja? Soweit. Und der Typ ist sozusagen implizit, denn jede Ergebnisfunktion hat einen eindeutigen Typ. Ist ja auch klar, der kommt da implizit raus. Also bei denen oben ist es alles Integer. Ja? Da war noch eine Frage irgendwo, oder? Keine? Cool, perfekt. Super. Also das sollte man sich nochmal klar machen, wie das so mit dem Gruppieren ist. Ja? Das ist vielleicht ganz nützlich. Gut, also, anderes Beispiel für denselben Krempel. Welcher Professor liest im Durchschnitt lange Vorlesungen? Also erstmal müssen wir, wie so oft im Leben, die Unklarheit oder die mangelnde Präzision der Sprache ein bisschen deuten. Was heißt lange Vorlesung? Naja, gut, offensichtlich, lange Vorlesungen sind die, die hohe Semesterwochenstunden haben. Gut. Und das können wir jetzt in dem Fall so formalisieren, wie wir das hier sehen. Also, erstmal haben wir wiederum drei Spalten, gelesen von Name und Some SWS. Das heißt, unsere Deutung ist, dass derjenige, der uns den lila Auftrag gegeben hat, einfach nur wissen wollte, welche eine Liste der ganzen C4-Professoren oder eine Tabelle, nicht Liste, sollte ich sagen, also eine Tabelle aller C4-Professoren und der Summe ihrer Semesterwochenstunden, weil wir annehmen, dass dieser Mensch, der die lila Aufgabe gestellt hat, damit zufrieden ist. Ja? Wenn wir jetzt lange Vorlesungen noch weiter deuten wollten, indem wir zum Beispiel sagen, was sind die C4-Profs, die die höchsten summierten Semesterwochenstunden haben, ja, da müssten wir das natürlich wieder einpacken in eine andere, die dann mit Max und All und so weiter operiert. Ja, das könnten wir auch machen. Haben wir vorhin schon gesehen, wie es geht. So, jetzt also brauchen wir die Tabellen Vorlesungen und Professoren. Ist klar, die Where-Bedingung ist auch klar, nämlich erstmal so eine Art Join-Bedingung, gelesen von muss gleich Personalnummer sein. Und dann haben wir zusätzlich ja noch die Bedingung, dass der Rang C4 sein muss. Ja? Ja?
Kann man so eine Anfrage auch auf eine Ergebnistabelle anwenden, die man sozusagen schon erhalten hat, dass ich sozusagen zuerst mit dem All-Befehl alle Professoren durchsuche, mit der maximalen
Klar. Also man kann das beliebig verschachteln und verknüpfen. Ja? Die Frage ist halt, dann kommt das raus, was Sie wollen, aber möglich ist das schon. Ja, völlig korrekt. So, jetzt offensichtlich wollen wir ja wieder diesen Stunt machen mit, dass wir die Semesterwochenzahlen nur pro Professor zusammenzählen und nicht einfach für alle Professoren zusammenzählen, weil das macht ja keinen Sinn. Da kommt halt 365 raus, das ist das, was alle Professoren zusammenhalten. Deswegen haben wir Group By gelesen von und dann wäre es das eigentlich auch schon. Ja? In dem Fall wollen wir aber noch nach Namen gruppieren. Ja? Und wir haben noch was anderes, wir haben nämlich eine Having-Bedingung. Ja? Erstmal ist natürlich die Frage, warum haben wir denn jetzt um Gottes Willen hier noch Name drin, ja, bei dem Group By? Ja? Gelesen von reicht doch. Ja, die Antwort ist, das hat eine implizite Logik. Und zwar, wenn Sie oben in dem Select, wollen Sie ja drei Spalten haben. Da soll die Personalnummer stehen, der Name und die Summe der Semesterwochenstunden. Um den Namen oben reinschreiben zu können, müssen Sie ja sicher sein, dass, wenn Sie gruppieren, es nicht so ist, dass es aus irgendeinem magischen Grund einen Prof gibt, zwei Profs gibt, die zwar unterschiedliche Namen, aber dieselbe Personalnummer haben. Das geht nicht, wissen wir, weil Personalnummer ein Primärschlüssel ist, aber es muss ja sichergestellt sein, dass, weil sie ja nur pro Gruppe einen Eintrag kriegen, dass auch innerhalb dieser Gruppe gelesen von und Name immer gleich ist. Deswegen müssen sie auch nach Name gruppieren. Das ist überflüssig, logisch, ja, eigentlich, in dem Fall. Aber wenn sie sozusagen gruppieren nach Sachen, die keine Schlüssel sind, ja, dann muss natürlich die Kombination auch immer gleich sein. Weil ansonsten hätten sie ja ein Problem, nachher das Ergebnisding zu formulieren. Ja? Also wenn sie nach, nehmen wir mal an, sie haben eine Tabelle, da geht es um geometrische Formen. Und sie gruppieren nach Form und nach Farbe. Ja? Oder anders gesagt, anders angefangen. Sie wollen im Ergebnis Form und Farbe haben, gruppieren aber nur nach Form. Ja? Dann haben sie ja, sagen wir mal, Kugeln in einer Gruppe, aber grüne, blaue, rote und so weiter. Ja, was schreiben Sie denn jetzt als Farbe ins Ergebnis für diese Gruppe? Grün, blau, alle? Alle können es nicht. Ja? Das heißt, Sie müssen auch immer nach allem gruppieren, was Sie oben in Select auch haben wollen. Ja? Wenn Sie nochmal nachdenken, ist es, glaube ich, ganz nützlich. So, also ohne das Having, was wir noch nicht verstanden haben, ist es, glaube ich, jetzt einfach nur ein weiteres Beispiel für Gruppieren und Aggregieren. Und der Aspekt ist einfach dieses mit dem Name, was jetzt umkringelt ist, dass ich, wenn ich was im Ergebnis haben will, muss ich auch nach allem gruppieren, was ich im Ergebnis haben will. Das ist wiederum logisch eigentlich. Ja? So, Frage. Ja, nächste Frage gleich.
Das Average SPS noch. Ich verstehe nicht genau, warum können wir das in das Rare?
So, also zwei Fragen. Die erste war, warum brauchen wir das Sum SWS? Antwort, in dem Fall wirklich dämlich, weil wir es gern haben wollen. Ja? Also das ist sozusagen, das ist unsere Interpretation der lila Anfrage. Ja? Und dann war Ihre Anfrage noch, warum können wir das irgendwie auch in where verwursteln? Ja? Nee, das ist eben nicht so, weil where selektiert ja nur. Ja? Und die Aggregatfunktionen operieren auf dem, was selektiert wurde. So, das heißt, in den Beispielen vorher, ja, also in den bisschen simpleren, ja, bei diesen zum Beispiel, ja, da nehmen wir Vorlesungen. Und es steht ja, wie der geneigte Folienleser schon festgestellt hat, kein Where da. Ja? Das heißt, wir nehmen alles aus Vorlesung und das gruppieren wir dann. Ja? Wenn ein Where da stehen würde, wäre die Logik, werte erst die Where-Bedingungen aus, sortiere also bestimmte Vorlesungen raus, die mir nicht passen und dann gruppiere ich. Ja? Das ist die Logik. Erst Where und dann gruppieren. Und das ist hier eben genauso. Ja? Also das Having bitte noch wegdenken. Wenn wir nur das hier haben, wird erstmal hier mit dem Where aus dem Kreuzprodukt ausgewählt, was ich haben will. Und wenn ich das habe, was ich haben will, dann wird gruppiert, und zwar nach beiden Attributen, weil ich oben auch beide haben will. Und dann wird in jeder Gruppe summiert. Ja? Und die Gruppen können ja dann wegen dem Where vielleicht kleiner ausfallen als ohne das Where, ja? Aber ist halt so. Okay? Jetzt, wenn ich mit dem Where Bedingungen formulieren kann an mein Kreuzprodukt, dann will ich ja vielleicht auch Bedingungen formulieren, wo ich sage, so, schön, ich habe jetzt 5 Gruppen gefunden mit dem ganzen Zinnober, jetzt interessieren mich aber nur 2 davon. Ich will ganze Gruppen rausschmeißen. Ja? Kann ich machen, und zwar mit dem Having. Ja? Das Having ist praktisch dasselbe wie das Where für die Kreuzprodukttabelle, ist das Having für ganze Gruppen. Okay? Das heißt, mit Having kann ich Bedingungen an eine ganze Gruppe stellen. Und typischerweise kann man auch hier wieder Aggregatfunktionen verwenden und kann zum Beispiel sagen, ha, lange Vorlesung, das reicht mir nicht, dass ich nur diese Tabelle ausgebe, die ohne das Having ist, sondern ich will auch haben, dass der Durchschnitt der Semesterwochenstunden von den Profs, die ich ausgebe, größer gleich 3 ist. Ja? Das heißt, ich gruppiere und sage, Bingo, 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 ich mache mir meine Ergebnistabelle, SAM, SWS, Professoren, Schnie, Schna, Schnu, bla, bla, bla. Und dann schmeiße ich alle die Gruppen raus, jede Gruppe gehört ja zu einem Prof, die eine kleinere Durchschnittssemesterwochenzahl als 3 haben. Ich behalte nur die, die eine größer gleich 3 Average Semesterwochenstunden haben. Ja? Also, nochmal zum Merken. Ja? Where sortiert Tabellenzeilen aus, ja, sortiert sie nicht, sondern sie wählt sie aus, und having wählt ganze Gruppen aus. Das ist alles, was wir wissen müssen an der Stelle. Ja? Gut. Und das ist einfach nochmal hier aufgeschrieben. Where sortiert Tupel aus dem Kreuzprodukt, das ist halt praktisch ein Theta-Join in der Sprache der relationalen Algebra. Having sortiert bestimmte Gruppen aus und die Aggregatfunktion wird für jede Gruppe getrennt berechnet. Bang. Das sind sozusagen die Essenzen, die man sich hier merken muss. Gut. Schauen wir uns nochmal an, um das Ganze nochmal wirklich hands-on zu haben. Ja? Also was passiert hier jetzt nochmal mit dieser Anfrage genau? Also, wir haben Vorlesungen, wir haben Professoren, wir bilden das Kreuzprodukt. Riesige Tabelle. Rechte Seite ist das Zeug aus Professoren, hier das sind die Spalten aus Vorlesungen und da gibt es halt alle Kombinationen, die wir haben. Dann haben wir ja eine Where-Bedingung, nämlich so eine Art Join und noch so ein Auswahlteil hier zusammen. Das heißt, ich gehe wieder jede Zeile durch und frage mich, gilt hier die Where-Bedingung oder gilt sie nicht? Wenn sie gilt, nehme ich sie erstmal auf, wenn sie nicht gilt, weg, rausgeschmissen, tschüss, wiederschauen. So. Und das ist das, was ich rauskriege nach der Where-Bedingung. Ist auch noch ein ziemlich fettes Teil, ja. Aber jetzt kommt eigentlich erst die Gruppierung. Das heißt, ich gruppiere nachgelesen von. Und da sehen wir schon wieder unsere alten Bekannten. Der Sokrates ist 3-mal da. Das heißt, offensichtlich gibt es das Ergebnis, ja. Wenn wir jetzt mal die Zeilen zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, das sind 8 Zeilen, ja. Nach dem Gruppieren habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wieder 8 Zeilen. Warum? Na, ich gruppiere ja nur, ich schmeiße ja noch nichts weg, okay. Das heißt, und hier sehen wir auch die Logik, das sind praktisch 3 einzelne Ergebnistabellen, die untereinander geklatscht sind. Alle Sokratesse, alle Russells, alle Kants, alle untereinander. Okay? Und dann schmeiße ich sozusagen jetzt die Gruppen raus, die zu Professoren gehören, die nicht fleißig genug waren. Ja? Das heißt, oder in anderen Worten, ich behalte nur die, deren Semesterwochenstundendurchschnitt größer 3 ist. Ja? Also das ist im Grunde genommen der Fall für alle außer Russell, denn für Russell ist der Durchschnitt irgendwie 2, irgendwas. Ja? Weil der halt, der Russell, die faule Sau, nur so eine kleine Bioethik-Futzel-Veranstaltung gehalten hat, die nur 2 SWS hatte. Ja? Blame on Russell, weg mit dem Mann. Ja? Gut. Also bleiben noch 2 Gruppen übrig und auf die wende ich jetzt meine Aggregatfunktion an, indem ich jetzt diese 3 Dinger hier nehme und die SWS einfach zusammenzähle. Und ich nehme diese 2 und zähle die SWS zusammen. Nur innerhalb jeder Gruppe. Ja? Und zum Schluss mache ich ja noch eine Projektion. Mich interessieren ja eigentlich nur 2 von den Spalten. Ja? Und jetzt sehen wir auch, warum wir, um da nochmal hinzublättern, warum wir hier bei der Gruppierung, wenn wir nachher uns für 2 Spalten interessieren, ja, dann müssen wir die auch in der Gruppierung angeben. Warum? Naja, wir müssen sicherstellen, dass wenn ich jetzt nachher meine Ergebnisse formuliere, muss das immer gleich sein. Ja, Sokrates 2,1,25, 2,1,25, Sokrates 2,1,25, Sokrates. Wenn jetzt hier 2,1,25 Gro einmal drinstehen würde, was nicht geht, wir wissen es, 2 ins 25 ist ein Schlüssel, aber bei den geometrischen Formen wäre das ja möglich. Ja? Dann könnte ich ja nicht nachher hier in der Zeile, wenn ich einfach diese Zeile ausgeben will, ja, was schreibe ich denn jetzt hin? 21,25 Gro oder 21,25 Sokrates? Das weiß ich ja nicht. Ja? Deswegen muss ich nach allem gruppieren, was ich nachher auch haben will. Okay? Wenn ich nachher nur gelesen von haben wollte, okay, und nicht auch noch Name, wo vielleicht eine Mehrdeutigkeit ist, ja, dann brauche ich dann nicht danach zu gruppieren, weil 21,25 reicht mir dann ja. Okay? Und hier ist offensichtlich, also das ist alles super, haben wir kapiert, und SumSWS steht jetzt auch noch drin. Und das ist auch ein bisschen Ihre Frage, das heißt jetzt halt im Moment irgendwie abstrakt SumSWS. Mit S Heiner könnten wir das nennen oder S Sonnenschein 34, ja, wenn wir das wollen würden. So, prima. Gut. Das ist es auch schon. Das ist so im Wesentlichen das mit dem Gruppieren. Ja? Also Gruppieren und Aggregatfunktionen werden eben typischerweise zusammen verwandt. Aggregatfunktionen kann ich auch ohne Gruppieren machen. Dann habe ich halt praktisch immer nur eine Gruppe, wo alles drinsteht. Okay? Das ist es. Muss man sich alles nochmal ein bisschen überlegen. Nochmal für diejenigen, die jetzt sagen so, oh, wow, ja, nee, macht irgendwie Sinn, aber wie soll ich denn da drauf kommen? Ja. Naja, gut, ist sicherlich auch relativ schwierig, deswegen versuchen wir ja auch in der Klausur eher einfache Aufgaben zu machen dazu. Aber vor der Frage steht jeder, der jetzt zum Beispiel eine Webanwendung programmiert, ja, Stichwort Facebook oder Amazon, die Leute müssen das effizient und geschickt machen und die müssen zum Teil relativ komplizierte Anfragen machen, damit sie, wenn sie dann auf den CD-Player kriegen oder auf hat auch gekauft, die richtige Seite nachher angezeigt bekommen. Wir haben ja das letzte Mal so grob besprochen, wie das geht im Web. Ja? Ihr Browser, Anfrage, Webserver fragt den Datenbankserver, Datenbankserver liefert was zurück, Webserver baut Website und liefert es Ihnen wieder. Ja? Und das ist schon so, dass da steckt halt ein bisschen die Kunst drin. Ja? Und versuchen es halt einfach Beispiele zu machen. Nochmal der Hinweis, das Ganze, was ich labere, steht wesentlich besser und schöner formuliert im Buch von Herrn Kemper. Und dieses Buch gibt's zumindest in der älteren Auflage als freien E-Text in unserer Uni-Bibliothek. Ja? Also eine schöne Sache wäre doch, wenn man Zeit hätte und sich interessieren würde, jetzt nach jeder Zentralübung hinzugehen und sich das entsprechende Kapitel mal durchzulesen. Es sind wirklich nicht viele Seiten, ich schwör's, ja, und es ist wirklich gut geschrieben, ich schwör's auch, ja. Also da hat der Herr Kemper wirklich einen super didaktischen Fischzug gemacht, das Buch ist großartig. Und dann, wenn Sie noch vorbildlicher sein wollen, nehmen Sie das Datenbankbuch, was es auch zumindest auszuleihen gibt, und machen da noch ein paar Aufgaben draus. Ja? Denn Aufgaben machen ist für ja, Datenbanken und Java das A und O. Ja? Und Sie brauchen gar nicht so sehr jetzt hier diesen Kram von den Folien auswendig zu lernen oder so, sondern versuchen das mal durchzuschauen, zu kapieren und dann machen Sie gleich die Aufgabe und schauen auf den Folien immer nur nach. Das wäre mein Vorschlag, wie man das machen könnte. Gut. So, okay, das haben wir schon geklärt. Das ist einfach nur nochmal das, was ich eben gesagt habe. Ja? Wenn wir gelesen von und Name haben wollen, müssen wir auch danach gruppieren. Steht hier einfach, kann man sich daheim nochmal durchlesen, keine neue Erkenntnis. So, neues Beispiel. Wie viele Vorlesungen besucht jeder Student? Okay. Versuchen wir es mal zu verstehen. Also, offensichtlich ist es doch wieder was, was nach Group By schreit. Ja? Weil Studierende stehen in Hören ja mutmaßlich ganz oft drin. Ja? Wenn ein Studierender 5 Vorlesungen hört, dann gibt es dazu 5 passende Zeilen in Hören. Okay? Und deswegen macht es ja schon Sinn, nach den Studierenden auch zu gruppieren. Da wir nachher den Namen haben wollen, nicht nur die Matrikelnummer, müssen wir nach Namen auch gruppieren. Das ist, wie gesagt, in dem Fall eigentlich sinnlos, weil eine Matrikelnummer gehört immer genau zu einem Namen, ja, in dem Fall, also so rum. Natürlich gibt es verschiedene Müllers, die verschiedene Matrikelnummern haben können, aber eigentlich wollen wir nach Matrikelnummer gruppieren. Und den Namen brauchen wir, weil SQL das so will, weil wir, wie gesagt, vorher ja diese Regel formuliert hatten. Ja? Gut, so. Deswegen taucht also hier das S-Name auf. So. Und was wir also brauchen, ist Hören und Studenten. Studenten brauchen wir nur, weil wir den Namen auch wollen. Das ist unsere Join-Bedingung. Und hier oben wenden wir eine Aggregatfunktion an. Pro Gruppe, das heißt pro Studierenden, zählen wir, wie oft der in Hören drinsteht. Bang, fertig. Eigentlich ziemlich simpel. Okay? Und das können wir jetzt ohne Group By eigentlich nicht machen. Jedenfalls nicht so ohne weiteres. Okay? Dann müssten wir so was weiß ich, absurde Konstrukte machen, wie wir gehen jeden Studenten durch, nehmen für jeden Studenten die zu ihm passende Tupel, ja, in Hören und machen dann einen Count und verwursteln das dann irgendwie später. Aber das ist ja im Grunde genau das, was Group By eigentlich auch macht. Das heißt, wir können Group By von Hand nachstellen, aber es macht keinen Sinn, nicht Group By zu nehmen. Okay? Gut, das ist also einfach nur noch mal ein Beispiel für Group By und Aggregatfunktion. Okay? Neues Beispiel. Ja? Wie viele Stunden sitzt jeder Studierende in der Woche in Vorlesung? Ja, gut. Also, was brauchen wir? Wir brauchen Hören, weil wir wissen wollen, was die Studierenden hören. Wir brauchen Studenten, weil wir den Namen nachher haben wollen. Und wir brauchen Vorlesungen, weil da nämlich drin steht, wie viele Semesterwochenstunden die jeweilige Veranstaltung hat. Ja? Also das ist wie üblich das Erste, was wir uns anschauen. Welche Tabellen braucht man denn? Ja? In dem Fall diese drei. Gut, dann die Where-Bedingung ist ganz straightforward. Das ist einfach nur eine ganz normale Join-Bedingung. Ja? Das heißt, ich habe ja drei Tabellen und in dem Kreuzprodukt ist jede Menge Schrott drin und eigentlich wollen wir wie beim Join nur die, die halt jeweils zusammenpassen. Ja? Also Hören-Matrikelnummer muss Studentenmatrikelnummer sein und V-Vorlesungsnummer muss H-Vorlesungsnummer sein. Also die Vorlesung, V-Vorlesungsnummer, muss zu der Vorlesungsnummer passen, die der Student auch hört. Ja? Passen im Sinne einfach nur von nachgucken. Ja? Wenn ich nachgucke, kriege ich ja von Hören die Vorlesungsnummer, die der oder die hört. Und dann schaue ich in Vorlesungen nach, wie viel SBS die hat. Das ist dasselbe wie, ich bilde das Kreuzprodukt und wähle nur die aus, wo diese Gleichheitsbedingung gilt. Das ist wie immer der gleiche Schotter. So, jetzt gruppiere ich nach Matrikelnummer und Name. Und oben das Select enthält jetzt eine ganze Menge von Geschichten. Ja? Also, erstmal wollen wir, das nehmen wir einfach mal an, dass wir das wollen, das ist unsere Interpretation dieser schwarzen Anfrage, wir wollen wissen, wie viele Vorlesungen hört der. Ja? Und da kommt jetzt Ihre Frage wieder rein. Das wollen wir auch irgendwie benennen und das wird hier mit Pflanz benannt, ja, für Vorlesungsanzahl. Count H.Vorlesungsnummer as V-Lanz. Einfach neuer Name für diese Spalte, die durch Anwenden der Aggregatfunktion entstanden ist. Also für diese neue Informationsspalte. H-Matrikelnummer as Name und dann haben wir noch Sum V-SBS, weil wir ja auch wissen wollen, nicht nur wie viel hört der, wie viele Vorlesungen, sondern auch wie viel hat der insgesamt an SBS. Vielleicht hört er ja nur vier Vorlesungen, aber die sind alle achtstündig. Ja, dann ist er auch ziemlich fleißig. Okay? Und das wollen wir Präsenzzeit nennen. Ja? Okay, that's it. Jetzt kann man sich fragen, ja, könnte ich Count as Vorlesungsanzahl auch weglassen? Ja, können Sie auch weglassen. Sie können auch H-Matrikelnummer weglassen. Wenn es Sie nicht interessiert, so what? Ja? Das ist halt immer jetzt die Frage, ja, und in der Klausur, woher weiß ich, dass ich das hinschreiben muss und woher weiß ich, dass ich es weglassen darf? Naja, gut, das ist jetzt das Gleiche wieder wie beim Entity-Relationship-Diagramm modellieren. Ja? Da gibt es sicherlich immer kleine interpretatorische Freiheiten. Wir bemühen uns natürlich, die Aufgaben so zu formulieren, dass es eisenklar ist, was da rauskommen muss. Aber im echten Leben wäre halt einfach meine Antwort, kommt drauf an, was Sie wissen wollen. Ja? Also wenn Sie halt Count nicht wissen wollen, dann lassen Sie es halt weg. Ja, ist kein Problem. Okay, gut. Jetzt, Verständnisfrage. Welche Anfrage bringt mehr Ergebnistupel? Ja? Select irgendwas, some alter from R group by G oder das gleiche Ding group by GH. Ja? Hat irgendeiner eine Theorie zu dieser Frage? Auch doofe Theorien werden gerne genommen. Ja? Ich weiß, das Schweigen ist natürlich. Aber vielleicht irgendeiner ein Bauchgefühl. Bitte sehr, ein Bauchgefühl, exzellent.
Ja. Das ist ja weniger, weil wenn die Gruppe G größer ist als G und also die überschneidet mit G und
K. Ja, so. Also die Theorie war, die erste bringt mehr Ergebnistupel als die zweite. Ja? Weil bei der zweiten habe ich ja sozusagen mehr Bedingungen. Okay? Gibt es noch ein Bauchgefühl? Okay. Naja. Je mehr Attribute Sie haben, desto mehr Gruppen haben Sie aber auch. Ja? Weil, nehmen wir nochmal das Beispiel von den geometrischen Formen. Ja? Also wir haben Legosteine oder so Kinderspielzeug, Plastikgedöns. Das hat Formen und Farben. Kugeln, Dreiecke, also Pyramiden, Quader, was auch immer, rot, gelb, grün, blau. Ja? Wenn Sie nur nach den Formen gruppieren, ja, wenn wir drei Formen haben, Kugeln, Pyramiden und Quader, dann haben Sie drei Gruppen. Ja? Wenn Sie aber nach Form und Farbe gruppieren, ja, haben Sie die blauen Kugeln in einer Gruppe, die roten Kugeln in einer Gruppe, die grünen Tetraeder und so weiter. Haben Sie viel mehr Gruppen. Also kriegen Sie auch mehr Ergebnisse. Ja? Und im Prinzip ist es sozusagen ein Grundsatzproblem, was Sie bei Informationsverarbeitung immer haben und auch beim Lernen eigentlich. Ja? Je gröber Sie hinschauen, ja? Also nach je weniger Dingen Sie gruppieren, desto mehr Überblick kriegen Sie, ja? Aber desto mehr Details verlieren Sie auch. Und wenn Sie nach ganz vielen Dingen gruppieren, dann haben Sie sehr viele Details, aber wenig Überblick. Ja? Und das ist beim Verständnis, beim Lernen ja genau dasselbe. Weil was will man? Man will zuerst mal einen Überblick. Ja, was, Jesus, was gibt's denn jetzt eigentlich? Okay, es gibt Anfragen, Select Group, Alter Entity Relationship Diagramme, Informatik und dann habe ich auch noch Biochemie 1. Also man kann beliebig abstrakt werden. Ja? Also wenn ich Lebensplanung mache, dann interessiert mich nicht Select, sondern dann interessiert mich, habe ich Bock drauf, irgendwie ein Studium zu machen, wo ich dem großen Gelaber ertragen muss? Oder studiere ich lieber doch Medizin oder was? Oder Politikwissenschaft? Das ist so die hohe Ebene. Und wenn ich halt wissen will, keine Ahnung, was mache ich jetzt? Muss ich da jetzt irgendwie Essigsäure reinpipettieren oder doch Wasser? Das ist halt etwas, ja, müssen es genauer gruppieren im Leben. Ja? Das ist das. Also Theorie stimmt nicht, aber super, super, dass Sie sie geäußert haben. Gut. Okay. Noch ein Beispiel, ja, weil wir sind ja hier eigentlich eine Zentralübung. Wer liest mindestens zwei Vorlesungen? Okay, gut. Schauen wir erstmal die Select-Anfrage an. Ja? Also, wer, das wollen wir einfach, wir wollen nur den Namen wissen. Wenn wir irgendwie wissen wollen, wer was liest, klar brauchen wir Vorlesungen. Professoren brauchen wir, weil der Name drin steht. Dann haben wir wieder eine Join-Bedingung. Und dann machen wir das Ganze auch wieder mit Group By.
ja, weil wir ja pro Prof irgendwie wissen wollen, wie viel liest der denn, ja. Und klar, mindestens zwei heißt Count größer als zwei, ja. Das ist einfach das. Und im Grunde genommen kann ich das eben auch mit der relationalen Algebra machen. Das heißt, kann ich es so machen. Nachher interessiert mich nur der Name. Was mache ich? Ich mache ein Join zwischen Professoren und dieser Tabelle. Ja? Und diese Tabelle gruppiert die Vorlesungen, zählt, sie gruppiert sie nach gelesen von und zählt, ja, und wählt dann die aus, wo diese Zählerei größer gleich 2 ergibt, ja. Und das wird nachher nur noch mit Professoren gejoint, um an den Namen ranzukommen. Das ist das, ja. Im Grunde, das ist genau dasselbe wie das. Und nochmal, für die, die das letzte Mal nicht da waren, nein, die relationale Algebra kommt nicht in der Vorlesung, in der Prüfung dran. Das ist nur für die, die Bock drauf haben und das irgendwie griffiger finden, um es zu verstehen. Ja? Die, die sagen, go home mit deiner relationalen Algebra, bingo, nicht anschauen, vergessen. Ja? So, schön. Okay, dann lassen wir es heute mal hier dabei. Ich wollte heute eigentlich fertig sein, ja. Was wir das nächste Mal einfach, um nachher bei Java nicht völlig in die Bredouille zu kommen, machen müssen, ist halt den Rest, sagen wir mal, etwas schneller machen hier. Jetzt können Sie sagen, ja Moment, nee. Wenn wir es nicht genau machen, dann können wir halt weniger Stoff machen. Ist im Prinzip richtig, ja. Aber wir wollen ja nachher die Programmiersprache Java so weit kapieren, dass wir selber programmieren können. Da können wir leider nicht bei der Hälfte aufhören, ja. Das heißt, wir müssen da schon irgendwie fertig werden. Ja, deswegen mache ich am Anfang der nächsten Stunde die restlichen Folien ein bisschen zackiger hier. Ja. Wer es genauer dann wissen will, den würde ich dann eben auf das Buch von Herrn Kemper verweisen. Nächstes Mal ist kein Brückentag, oder? Nein, gut, dann sehen wir uns nächsten Freitag. Wiederschauen.